Volker Kutscher, Rat. Der 10. Rat-Roman. Gelesen von David Nathan.
1.
Sie schlief noch. Er hörte ihr gleichmäßiges Atmen und sah, wie sich die Bettdecke kaum merklich hob und wieder senkte. Draußen wurde es schon hell. Die Morgensonne malte kleine Streifen auf die grün-goldene Tapete über dem Waschtisch, und von der Straße drangen die ersten Geräusche des Tages hinauf in ihr kleines Zimmer. Er richtete sich auf, stützte seinen Kopf auf den Unterarm und betrachtete ihr Profil, diese elegante Linie, die Lippen, Nase und Stirn bildeten und von der er am liebsten einen Scherenschnitt hätte anfertigen lassen. Hatte er aber nicht, er hatte ja nicht einmal ein Foto von ihr, durfte es nicht haben. Deswegen nahm er sich nun Zeit und betrachtete die feinen Härchen auf ihrer Haut, die in der Sonne leuchteten. Er konnte sich nicht helfen, er war völlig überwältigt von diesem Moment, von ihrem Anblick, vom Duft ihrer Haut, das ganze Bett war davon erfüllt, und er überlegte ernsthaft, ob er die Bettwäsche nicht aus dem Hotel schmuggeln sollte, um sich diesen Duft so lange wie möglich zu bewahren. So war das immer. Im Banne ihres Körpergeruchs, der auf ihn wirkte wie eine Droge, konnte Gerion Rath sich keine andere Frau auf dieser Erde vorstellen, mit der er jemals zusammen sein wollte, konnte sich überhaupt nicht vorstellen, jemals ohne Charlie zu sein. War er aber zu lange Zeit ohne sie, wurde die Erinnerung an sie immer unwirklicher, bis sie ihm vorkam wie ein schöner Traum, dessen Fetzen mehr und mehr von einer unbarmherzigen Wirklichkeit verweht wurden. Erst das Jahr im Untergrund, dann das Jahr in Amerika. Nach all den langen Monaten hatte er irgendwann so gut wie gar nicht mehr an sie gedacht, selbst das Traumbild war verblasst, die Liebe zu ihr nur noch Erinnerung. Vielleicht wollte er das so, weil er dem Schmerz keine Nahrung hatte geben wollen, weil er nicht damit gerechnet hatte, so bald wieder nach Deutschland zurückzukehren, ja überhaupt jemals zurückzukehren. Ja, wie man sich irren konnte. Sie bewegte sich, streckte ihre Arme in den Morgen und gähnte, blinzelte gegen das Sonnenlicht, schreckte zurück, als sie bemerkte, dass er sie beobachtete. Rath lächelte. »Keine Angst, ich bin's nur«, sagte er. Sie richtete sich auf, das Haar hing ihr in wirren Strähnen ins Gesicht. Wie schön sie war, wenn sie so verknittert aussah, gerade wenn sie so verknittert aussah. »Du bist schon wach?« fragte sie. »Ist ja auch schon hell.« »Wie spät ist es denn?« Er schaute auf die Armbanduhr, die neben ihm auf dem Nachttisch lag. »Viertel nach.« »Viertel nach was?« »Acht.« Sie überlegte kurz. »Das heißt Viertel neun, oder?« Er nickte. An ihre Art, die Uhr zu lesen, würde er sich nie gewöhnen. »Jedenfalls Zeit fürs Frühstück«, sagte er und vergrub seine Nase in ihrem Haar, küsste ihren Hals, doch sie wehrte ihn ab. »Gerion, lass das.«
»Also bitte«, er tat empört, »für Sie immer noch Helmut, Frau Michalek.«
»Lass die blöden Witze.«
»Was ist denn los? Heute mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen?«
»Ich bin noch gar nicht aus dem Bett gestiegen und genau das ist das Problem.«
Sie fummelte eine Juno aus dem Etui und steckte sie an.
»Man muss ja auch nichts überstürzen, wir haben Sonntagmorgen.«
»Ja.« Sie zog an ihrer Zigarette und fuhr sich mit der anderen Hand durchs Haar.
»Und ich hab zu tun. Böhm hat mir noch eine Observierung aufs Auge gedrückt. Ich muss den 9 Uhr zukriegen.«
»Davon hast du gestern Abend gar nichts erzählt.«
»Ja, wir haben auch nicht viel Zeit mit Erzählen verbracht.«
Das stimmte. Sein Zug aus Köln hatte Verspätung gehabt und als er endlich im Hansa-Hotel angekommen war, hatte Charlie schon im Bett gelegen. Das Hitlerbild über dem Bett hatte sie abgenommen und auf den Boden gestellt, mit dem Gesicht zur Wand, so wie sie es immer machten, damit der Führer ihnen nicht bei Dingen zusah, die ihnen nichts angingen. Rath hatte nur noch seinen Koffer in die Ecke geworfen, sie hatten keine Zeit verloren, und danach waren sie ziemlich schnell eingeschlafen.
»Dann erzähl doch mal«, sagte er, »wie ist es dir in den letzten Wochen so ergangen?«
»Na, wie schon?« Die schmalen Schultern unter ihrem Nachthemd hoben sich leicht. In meinem Leben passiert nicht viel. Hab zwei untreue Ehefrauen überführt und einen untreuen Buchhalter. Und heute Nachmittag geht's wieder um einen Mann, den seine Frau verdächtigt, in fremden Betten zu wildern. Hört sich nach einem Haufen Arbeit an. Könnte mir Sinnvolleres vorstellen, aber was will man machen? Sie pustete Zigarettenrauch in die Luft. Und bei dir? Wie geht's deinem Vater? Unverändert. Wenn das so weitergeht, liegt meine Mutter früher unter der Erde als der Alte. Auch vom Rollstuhl aus kann man seine Familie schikanieren, selbst wenn einer nur noch brabbelt und man kein Wort versteht. Gerion, du solltest etwas gnädiger mit ihm sein, der Mann hatte einen Schlaganfall. Ja, dachte Rat, und ich frage mich, warum er daran nicht einfach gestorben ist. Wär's so gekommen, wie es in Ullas Brief gestanden hat, würde es uns allen besser gehen, und wie immer, wenn er diesen Gedanken dachte, überfiel ihn das schlechte Gewissen. »Ja, du hast recht«, sagte er. »Ich sollte gnädiger sein. Ich bin ja nicht in Köln, ich muss ihn nicht jeden Tag ertragen. Schlage mich stattdessen mit den Kohl-Weißling-Raupen in Rhöndorf herum.«
»Mit was?«
»Mit Schädlingen. Der OB hat eine neue Erfindung gemacht, und ich darf sie ausprobieren. Behandelt mich wie einen Gärtner. Oder wie ein Faktotum.«
Das hört sich ja an, als würden wir beide unser Leben den wirklich wichtigen Dingen widmen.«
»Den wirklich wichtigen Dingen sollten wir uns hier widmen.« Er unternahm einen zweiten Versuch, sie noch umzustimmen, und küsste ihren Nacken, die Stelle, an der sie immer schwach wurde. Er hörte ein leises Stöhnen und wähnte sich schon am Ziel, da riss sie sich abrupt los und drückte ihre Zigarette in den Aschenbecher auf dem Nachttisch.
»Tut mir leid, Gerion, so geht das nicht.